Einen wunderschönen guten Nachmittag miteinander. Es ist für mich ein großes Vorrecht, an der diesjährigen Jubiläumskonferenz nicht nur durch das Programm zu führen, sondern Ihnen jetzt auch mit dem Wort Gottes zu dienen. Von den himmlischen Sphären heute Vormittag geht es jetzt aber auf die staubigen Landstraßen Judäas. Und vielen Dank, Jonathan, auch für die einleitenden Worte und für das gerade eben gehörte so berührende Lied. Es war für mich, dass er weinte, starb, sein Blut vergoss für mich. O preis seinen Namen. Und das möchte ich auch tun, bevor ich einsteige. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diese Nachmittagsstunde segnest, dass du Ohren schenkst, die recht hören, Augen, die sehen, Herzen, die Acht haben und verstehen, damit wir wandeln und handeln, wie es dein Wort sagt und du verherrlicht wirst. Und gib auch mir die Gnade, dein Wort in rechter Weise, in dich verherrlichender Weise weiterzugeben. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Lukas 24 ist eine außergewöhnliche Geschichte. Ein außergewöhnliches Kapitel der Bibel. Es spricht von Elfen, von Engeln und von Märchen, von einem mysteriösen Fremden auf der Landstraße und von einem auferstandenen Toten. Keinem Menschen, selbst dem fantasievollsten, wären diese 53 Verse in den Sinn gekommen. Aber inspiriert durch den Heiligen Geist hat Dr. Lukas für sein gleichnamiges Evangelium alles von Anfang an, wie es sich für einen Arzt gehört, sorgfältig erkundet, um einen göttlich inspirierten Bericht zu geben von den Geschichten, die sich erfüllt haben. Nun, die Engel, sie verkündigten einigen Frauen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Diese Frauen wiederum berichteten das alles den Elfen, gemeint sind natürlich die 11 Apostel, und diesen kam es dann vor wie ein Märchen, alles nachzulesen in Lukas Kapitel 24. Ihr seht, was für ein Eindruck entsteht, wenn man Worte aus dem Zusammenhang reißt. Die Begegnung auf der Landstraße nach Emmaus möchten wir genauer betrachten. Das ist ja das Thema heute Nachmittag. Höre das Wort von Emmaus. Keine Begebenheit rund um die Auferstehung Jesu Christi wird ausführlicher und gleichzeitig auch erbaulicher beschrieben als dieses vermutlich mehrere Stunden lange Gespräch. Diese Begebenheit gehört zu den bewegendsten Geschichten der Bibel. Lieblich, lebendig und lebensecht. Sie zeigt uns den guten Hirten, wie er sich als Auferstandener sanft, liebevoll und in ergreifender Weise um die Nöte und Enttäuschungen der Seinen kümmert. Wie er sie lehrt, Gottes Wort von ganzem Herzen zu vertrauen, denn das, was es verheißt, ja was er verheißt, wird ganz bestimmt auch eintreffen. Und so wie unser herrliches Generalthema, O Land, 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 höre des Herrn Wort, aus verschiedenen Worten besteht, wie wir ja bisher schon hören durften, so verhält es sich auch mit dem Wort von Emmaus. Ich habe diesen besonderen Textabschnitt aus Lukas 14, Vers 13 bis 35, den wir gerade hören durften, in drei spezifische Worte aufgeteilt. Und wir möchten gleich mit dem ersten beginnen. Das erste Wort von Emmaus ist ein Wort der Bestürzung über Jesus. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann lest bitte mit Lukas Kapitel 24 ab Vers 13. Da heißt es, und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Mit diesen Worten, und siehe, beginnt die Begebenheit über zwei bestürzte Leute. An demselben Tag, also am Tag der Auferstehung, wir nennen ihn heute Ostersonntag, laut Roger Libby war es der 13. April 1932. Da verlassen sie die Gemeinschaft mit den Jüngern in Jerusalem und machen sich enttäuscht und niedergeschlagen auf dem Weg hinunter nach Emmaus. War es aus Verzweiflung und Ermüdung nach diesen nervenaufreibenden Geschehen um die Verhaftung, um das Verhör, um die Kreuzigung und den Tod ihres geliebten Herrn? War es aus Ernüchterung, weil durch den Tod Jesu ihre Träume geplatzt und ihre Hoffnung vernichtet waren? Oder war es vielleicht sogar auch aus Furcht um ihr eigenes Leben? Wir wissen es nicht. Aber es war ein trauriger Heimweg. Sie konnten einfach nicht begreifen, was mit Jesus geschehen war. Und sie versuchten verzweifelte Antworten. Vielleicht beschreibt das auch gerade deine Situation, wo du geistlich gesprochen das Handtuch schmeißen willst und einfach nur abhauen. Erlaube mir die persönliche Frage, wohin gehst denn du, wenn du am Ende bist? Verlässt du auch die Gemeinschaft und gehst nach Hause? Nun, die Emmaus-Jünger, sie waren zu zweit. Der eine wird hier im Vers 18 mit dem Namen Kleopas erwähnt. Vom anderen wissen wir nichts Genaues. Und weil die Begebenheit so lebensnah beschrieben wird, gibt es Ausleger, die hier Lukas selbst als den unbekannten zweiten Jünger sehen. Vom Kirchenvater Eusebius ist hingegen überliefert, dass es sich bei Kleopas um einen Onkel Jesu, also um einen Bruder von Josef handeln sollte. Dessen Sohn, also der Sohn von Kleopas, der Simeon, der wurde nach dem Märtyrertod des Jakobus zum Leiter der Jerusalemer Gemeinde ernannt. Die zwei Jünger wären in diesem Fall Vater und Sohn gewesen. Laut Eusebius ist Kleopas aber derselbe Kleopas aus Johannes Kapitel 19, 25, dessen Frau war am Kreuz. Sie war dabei und er war also mit Maria verheiratet. Könnte es sich also hier um ein Ehepaar handeln? Gut möglich. Guck mal in Vers 29, da nötigen sie Jesus in ihrem Haus zu bleiben. Und was hören wir dort? Bleibe bei uns. Das war ihr gemeinsames Haus. Und in Vers 32 wiederum sprechen sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns? Also ein Herz und eine Seele als Ausdruck einer wundervollen gemeinsamen Beziehung, wie sie eben auch eine Ehe ausmachen sollte. Nun, ich werde die beiden in dieser Botschaft einfach Emmaus-Jünger nennen. Wo genau sich Emmaus befand, wird von den Auslegern ebenfalls unterschiedlich beantwortet. Denn in der Bibel gibt es keine weitere Erwähnung von Emmaus. Hingegen spricht das apokryphe 1. Makkabäerbuch aus dem 2. Jahrhundert vor Christus mehrmals von Emmaus. So wird zum Beispiel in Kapitel 3,40 ein Emmaus in der Ebene erwähnt. Das würde dann dem späteren Nikopolis, das heutige Invas, bei Latrun entsprechen. Emmaus stammt ja aus dem Hebräischen und steht für warme Quelle. Und tatsächlich hat man dort bei Ausgrabungen römische Badeanlagen gefunden. Und unter der byzantinischen Kirche wurde schließlich auch die Fundamente eines Wohnhauses entdeckt. Vermutlich war es das Wohnhaus von Kleopas. Für unsere Beth Shalom-Mitarbeiter und Reiseleiter Ariel und Freddy Winkler, die ja immer wieder in dem Land hin und her unterwegs sind und alles Mögliche an Theorien sich anhören lassen müssen und selber erforschen, sie haben ja das alles studiert, spricht alles für diese Annahme, dass dies tatsächlich das biblische Emmaus ist. Allerdings ist da noch die Angabe von 60 Stadien. Ein Stadion, das war ein antikes griechisches Längenmaß von ungerechnet 185 Meter. Damit wurde die Größe einer Sportarena definiert. Ich meine, heute haben wir bei den Fußballstadien die FIFA-Norm von 105 Meter mal 68 für die Spielfläche und mit den Tribünen links und rechts und auf der Seite, da kommt man auch ungefähr auf dieses Maß. Interessant, wie aktuell das Geschehen auch heute ist. Stadion, kommt von hier. Emmaus Nikopolis war aber nicht 60, sondern 160 Stadien von Jerusalem entfernt. Das heißt, nicht umgerechnet 11, sondern circa 29 Kilometer. Dies entspräche allerdings genau der Distanz des alten Römerwegs in westlicher Richtung durch die judäischen Hügel der untergehenden Sonne entgegen. Der sehr bekannte, heimgegangene Bibellehrer Fritz Rienecker, der schrieb in seinem Lexikon zur Bibel, auch wenn wir berücksichtigen, dass die vereinzelten Handschriften tatsächlich 160 Stadien angeben, so bleibt die Schwierigkeit, dass die Emmaus-Jünger, nachdem sie Jesus erkannt hatten, den Weg nach Jerusalem zurückgingen und die Jünger noch versammelt fanden. Ganz ausgeschlossen ist das aber nicht. Ich sag's mal so, das wäre dann der erste christliche Marathon gewesen. Und liebe Freunde, warum steht diese Angabe im Text? Ist sonst eigentlich von untergeordneter Bedeutung. Aber es würde eben erklären, warum genau eine Angabe dieses Längenmaß bekannt gegeben wurde. Aber so viel steht fest. Den Empfängern des Lukas-Evangeliums war der Mann Kleopas und auch die Lage von Emmaus allerbestens bekannt. Und seht ihr, von diesem Emmaus aus begann genau 38 Jahre später, an Pessach, die 5. römische Legion, der sich in dieser Gegend versammelt hatte, ihren Marsch hinauf nach Jerusalem, zur Belagerung Jerusalems. Und das endete mit der furchtbaren Einnahme Jerusalems, dieser blutigen Einnahme im Sommer 70 nach Christus durch Titus. Der Tempel wird zerstört, über 1 Million Tote. Sie hatten die Gnadenzeit verstreichen lassen. Sie haben ihre Zeit nicht erkannt. Und die Zeit lief ab. Zurück zu den beiden Emmaus-Jüngern. Diese hatten nur ein einziges Thema. Vers 13. Sie redeten miteinander von all diesen Geschehnissen. Also vom königlichen Einzug Jesu in Jerusalem bis zum schmerzlichen Kreuzestod auf Golgatha. Und sie waren so sehr mit ihren eigenen Enttäuschungen beschäftigt, dass sie die herausragende Bedeutung des größten Weltereignisses um Jesus nicht erkannten. Und sie erkannten auch den fremden Wanderer nicht, der plötzlich zu ihnen stieß. Das war damals nicht unüblich, dass sich ein Landsmann einer Reisegruppe anschließt. Und wir lesen, ihre Augen wurden gehalten. Jemand hat einmal gesagt, Gott verwendete die gegenwärtige Blindheit, um die Freude in jenem Augenblick zu vermehren, da ihre Augen aufgetan werden. In dieser Notwendigkeit zu warten, liegt eines der größten Geheimnisse des Lebens, wie dieses sich aus unserer Warte dartut. Aber wir haben oft erfahren, dass der Segen, wenn wir zuvor hatten warten müssen, umso größer war, als er endlich gewährt wurde. Nun, der gute Hirte suchte nach den Schafen, die sich am weitesten entfernt hatten von der Herde. Er kannte nicht nur ihren geografischen Standort, sondern auch ihren Seelenzustand. Und so begann eine der großartigsten Bibelstunden aller Zeiten. Höre das Wort von Emmaus, Vers 17. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Im Griechischen steht hierfür besprochen antiballo und das bedeutet wörtlich sich gegenseitig zuwerfen. Interessant, es gibt nur eine Bibelübersetzung, wie ich das nachgeschlagen habe im deutschsprachigen Raum, die Übersetzung von Herbert Janssen und Thomas Jettel, die das genauso weitergibt, zueinander zuwerfen. Ach, sagte einer, was war doch das herrlich mit den Palmzweigen auf dem Boden und Jesus läuft da drüber, beziehungsweise der Esel und er drauf. Oh, wie haben sie alle gejubelt. Oh, und denkst du dran, wie er dann im Tempel mit den Geldwechseln, die Verkäufer, da hat er richtig aufgeräumt. Oh ja, und wie haben sich doch da die Pharisäer fürchterlich aufgeregt. Oh, Kleopas, und denk mal drüber nach, was war doch der Judas für ein Lump, verrät unseren Herrn mit einem Kuss. Und der Pilatus erst, dieser Feigling, tut so, als hätte er mit der Verurteilung nichts zu tun, wäscht seine Hemden in Unschuld. Ja, genau, und dann lassen sie noch diesen Mörder frei. Unfassbar. Und so ging das hin und her auf der Landstraße. Und in diese Zerrissenheit kommt Jesus und fragt mit Worten voller Gnade, warum seid ihr so traurig? Und durch diese Frage gab der weise himmlische Seelsorge ihnen die Möglichkeit, ihr Herz auszuschütten. Das heißt im Vers 17 weiter, und sie blieben niedergeschlagen stehen. Tiefe Trauer und großer Schmerz ließen sie einfach innehalten. Da antwortete der eine, Vers 18, dessen Name Kleopas war, und sprach sie, bist denn du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Also so etwas, jetzt weiß der nicht, was da geschehen ist. Gibt's doch gar nicht. Jeder in Jerusalem wusste doch davon. Die öffentliche Hinrichtung war doch Tagesgespräch Nummer 1. Das muss ein Fremdling meiner, wo nur zufällig hier vorbeigekommen ist, sein. Oh, wie köstlich, ja schon fast humorvoll, dass der Einzige, der wirklich alles weiß, was geschehen ist, vor ihnen steht und Liebe fragt. Ja, was denn? Darauf öffnen sie dem Fremden vertrauensvoll ihr bestürztes Herz. Es sprudelt förmlich aus ihnen heraus. Und dabei ist erkennbar, dass sie enttäuscht sind, dass sich Gott eigentlich nicht an ihre eigene Theologie gehalten hat. Sie hatten falsche Vorstellungen und ein unverständiges Herz. Vers 19. Und sie sprachen zu ihm, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Interessant hier, dass sie beide reagieren und sie sprachen zu ihm, beide miteinander. Und dabei offenbarten sie ihren ersten großen Fehler. Sie sahen in Jesus einen Propheten. einen mächtigen Propheten, aber sie sahen in Jesus nicht den Messias. Seine Wunder hatten mehr Eindruck hinterlassen als seine Lehren. Interessant, wir sagen noch immer Wort und Tat, aber im Text steht es genau umgekehrt. Der war mächtig in Tat. Ja, all die Wunder, die Heilungswunder, die Sturmstillung, Speisungswunder. Ach, ja, das blieb ihnen. Aber das Wort, die Lehre, hatte weniger Eindruck hinterlassen. Vers 20, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tod verurteilt und gekreuzigt wurde. Die beiden waren offensichtlich gut informiert und erkannten richtig, dass die Römer zwar Jesus kreuzigten, aber dass die Obersten des Volkes die größte Schuld trugen. Und dennoch lag ihr zweiter großer Fehler gerade darin, dass sie die Kreuzigung als Handlung des Hohen Rates bzw. der Römer sahen und nicht als den Willen Gottes. Vers 21, wir hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Statt Leben und Sieg kam Tod und Niederlage und Gott schwieg. Ihr dritter großer Fehler lag darin, dass sie den Tod Jesu nicht als die überragende Erlösung für alle Menschen erkannten, sondern nur als gewünschte politische Errettung für das Volk Israel. Und ja, Vers 21, bei all dem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Selbst der letzte Hoffnungsschimmer verschwand und hinterließ Ratlosigkeit. Jemand hat einmal gesagt, diese Emmaus-Jünger sind der Urtyp gescheiterter und frommer Leute, die keine Hoffnung mehr haben. Jesus ist da, aber sie sehen ihn nicht. Es ist der dritte Tag und sie freuen sich nicht. Jesus ist auferstanden und sie bemerkten es nicht. Und so verwundert es nicht hier im Text, dass die beiden dem unbekannten Wanderer als nächstes von ihrer Verwirrung berichten. Vers 22, zudem haben uns einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der Unsrige gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Da waren Zeugen des leeren Grabes, da waren Engel, die verkündigten, dass Jesus lebe, aber es bedeutete ihnen wenig. Denn wenn er lebt, dann hätte er sich doch gezeigt, oder? Sie glauben nur, was sie sehen. Es ist aus, lass uns nach Emmaus heimgehen. Das Problem lag also nicht nur im Verstand, sondern vor allem im Herzen. Genau wie heute. Trotz allen Beweisen und Zeugenaussagen weigern sich viele Menschen an die Auferstehung zu glauben. In diesem Buch, das gerade eben vorgestellt wurde, dieser Mordkommissar, der geht, das war ja ein Spezialist für Cold Cases, für ungeklärte Fälle, wo man den Mörder nicht hatte. Und aufgrund von Indizien musste der Mörder dann, nachdem er gefasst wurde, auch überführt werden. Und diese Art und Weise, wie tatsächlich solche Mörder aufgrund von Indizien überführt wurden, und zwar eindeutig, genau diese Methoden wendet er an für die Evangelien und kommt zum Schluss. Es gibt keine andere Aussage als diese Geschichte ist wahr. So hat er sich bekehrt. Seht ihr, das ist die wichtigste Lektion, die wir von den Begegnungen auf der Straße nach Emmaus lernen können. Auch wenn es schwer ist, an die Auferstehung zu glauben, du darfst sicher sein, dass sie stattgefunden hat. Und genau das zeigt uns der Herr als nächstes. Hier hören wir als zweites Wort von Emmaus ein Wort der Belehrung durch Jesus. Vers 25. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Warren Wiersbe erklärt in seinem übrigens sehr empfehlenswerten Kommentar zum Neuen Testament, auch der ist erhältlich drüben am Büchertisch, ich muss euch das vorlesen, der sagt das so: Was war denn ihr grundlegendes Problem? Sie glaubten nicht an all das, was die Propheten über den Messias geschrieben hatten. Das war das Problem der meisten Juden dieser Zeit. Sie sahen den Messias als einen erobernden Befreier, aber nicht als leidenden Diener. Als sie das Alte Testament lasen, sahen sie zwar die Herrlichkeit, aber nicht die Leiden. Sie sahen die Krone, aber nicht das Kreuz. Die Prediger der damaligen Zeit waren den heutigen Erfolgspredigern gar nicht so unähnlich. Beide blind für die gesamte Botschaft der Bibel. Die Emmaus-Jünger, sie glaubten also nur selektiv, und daraus folgten dann verdunkelte Augen des Verständnisses und letztendlich, als es dann drauf ankam, ermattete Herzen des Glaubens. Mangel an Verständnis und Unglaube gehen meistens Hand in Hand. Hier half nun kein Wort des Trostes, sondern energische und doch gleichzeitig barmherzige Zurechtweisung vom Herrn, um sie aufzurütteln. So quasi: Leute, denkt doch einmal nach. Vers 26. Musste nicht der Christus dieses erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Liebe Freunde, wenn das Kreuz nicht richtig verstanden wird, ist die ganze Erlösung unklar. Aufgrund der Verderbtheit des Menschen war das stellvertretende Leiden und der schreckliche Kreuzestod eine Notwendigkeit, denn wie sollte sonst Sünde gesühnt werden? Wie? Wenn es heißt, ich glaube, der Prophet Habakuk sagt das: Deine Augen sind so rein, dass sie keine Sünde sehen, ansehen können. Wie wollen wir vor ihm bestehen? Und schon damals, der ganze Opferdienst im Tempel hatte doch nur dieses eine Ziel, der Wiederherstellung der durch Sünde unterbrochenen Beziehung, wieder zurück zu Gott durch den Tod eben eines unschuldigen Opfertieres. Leiden und Sterben des Messias entsprachen genauso präzise dem göttlichen Muss wie Auferstehung und Verherrlichung des Messias. Jeder Prophet des Alten Testaments hat es aufs Neue und auf seine eigene Art dargelegt. Und darauf müssten eigentlich die Emmaus-Jünger achten. Und darauf müssen wir heute achten, was hier steht, und zwar an alles glauben, was die Propheten geredet haben. An alles. Beachten wir, dass über jeder geistlichen Erfahrung und über jeder persönlichen Vorstellung die Zentralität und die Vollständigkeit des Wortes Gottes steht. Jesus zeigte ihnen keine Wundenmale. Das wäre doch spektakulär gewesen, oder? Stattdessen macht er was? Er verwies sie aufs Wort. Und Jesus nahm sich viel Zeit, und so begann eine der schönsten Bibelstunden aller Zeiten. Vers 27. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Jesus teilt also das Alte Testament in drei Teile. Er spricht hier vom Gesetz Mose, das ist die Tora, die die fünf Bücher Mose, 1. bis 5. Mose. Dann werden hier die Propheten genannt, die sogenannten Neviim. Da gehört Richter und Josua dazu, die Samuelbücher, Könige und natürlich dann die Propheten. Und der dritte Teil, den Jesus explizit erwähnt, sind die Psalmen oder auch Schriften genannt. Das ist austauschbar, die sogenannten Ketuvim. Da gehören natürlich die Psalmen als größtes Buch dazu, Sprüche, da gehört Hiob dazu und so weiter, bis Nehemia und 1. und 2. Chronik macht dann den Abschluss. Und hier gehört aber auch der Prophet Daniel hinzu. Und das sind die 39 Bücher des Alten Testaments. Und so wird von den Juden bis heute die hebräische Bibel, das Alte Testament, eingeteilt. Die Juden sprechen übrigens nicht über das Alte Testament, sondern über den Tanach, also über die Tora, TH, über das N für Neviim und für das CH für die sogenannten Ketuvim. Das nur so als kurzen Exkurs. Mose, Propheten, Schriften und zweimal betont Jesus ein Wort: alle. Alle, alle. Hier legte Jesus die Grundlage für eine Auslegungsregel. Auslegungsregel, beziehungsweise das ist ja die Lehre über die Auslegung, das ist die Hermeneutik, die findet hier ihren Ursprung, nämlich auslegen. Hier im Griechischen steht das Wort Hermeneo und davon stammt der Wort Hermeneutik. Hier legt Jesus die Grundlage, dass er selbst, dass Christus das zentrale Thema der Bibel ist, dass Christus damit der Schlüssel zu einem rechten Verständnis der Schrift ist. Er ist der rote Faden, der alle Bibelbücher miteinander verbindet. Er ist alles in allem, oder wie wir auch heute Morgen das gehört haben, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist vor allem und alles hat einen Bestand in ihm. Christus, die Mitte der Bibel. Samuel Rindisbacher hat ja am Donnerstagabend in der Eröffnungsgebetsstunde die bekanntesten Stellen angeführt von Mose, einem Propheten wie mich wird Gott erwecken, 5. Mose 18, 18. Er hat Berichte von Jesaja 53, von Daniel, von Zacharia aus Psalm 22 und anderen. Und wenn wir uns die Mühe nehmen, dann finden wir Jesus tatsächlich bei Mose und bei allen Propheten und in allen Schriften. Ja, wirklich? Ja, genau. Jesus sagt, jedes dieser Bücher schreibt von mir, selbst in den Sprüchen. Wie ist der Name seines Sohnes, weißt du das? Im Buch Prediger kommt der Christus vor. Was war das Problem? Das Volk war gottlos, wurde unterdrückt und dann erweckte Gott einen Richter, der das Volk wieder in die Beziehung zu Gott brachte. Und als der Richter gestorben war, fiel das Volk wieder ab und es heißt, sie taten schlimmer. Und dann kam wieder ein Richter und sie taten schlimmer und so weiter. Was zeigt uns da? Das Volk braucht einen Richter, der nicht mehr stirbt. Christus, der für uns eintritt. In jedem Buch, Prophet Jona, Kapitel 2, 3 Tage, 3 Nächte. Jesus sagt, genauso wie Jona wird der Sohn des Menschensohnes 3 Tage und 3 Nächte im Totenreich sein. Herrlich, bei allen Propheten und allen Schriften. Wir könnten jetzt eine wunderschöne Bibelstunde machen und Schritt für Schritt da durchgehen. Und liebe Freunde, das ist an jenem Nachmittag geschehen. Was muss das für ein zu Herzen gehender, systematischer Bibelunterricht gewesen sein? Oh, und wie gerne wären wir doch dabei gewesen, oder? Ja, liebe Freunde, wir haben dasselbe Testament, dieselben Schriften wie damals. Die haben wir auch. Und heute haben wir nicht mehr Jesus auf der Seite, sondern wir haben den Heiligen Geist in uns. Und was macht dieser Geist? Johannes Kapitel 16, Vers 13, er leitet uns in die ganze Wahrheit. Schon interessant, dass hier wieder dieser Gedanke von alles und ganz betont wird. Johannes 16, Vers 13. Ja, du und ich, wir gehen auch unterwegs, aber wir haben das Wort, das ganze Wort. Und liebe Freunde, wir haben als Gläubige den Heiligen Geist in unserem Herzen, der uns in die ganze Wahrheit leitet. Und was lehrt uns Jesus an anderer Stelle im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 31, Vers 32? Da sagt Jesus, die Wahrheit wird euch frei machen. Liebe Freunde, das ist keine Zauberformel, sondern Auswirkung der Beschäftigung mit der Bibel. Und wenn wir genau hinsehen, sehen wir hier ein 4-Punkte-Programm, wie ein Mensch frei wird. Es heißt in Johannes 8, Vers 31, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Schritt Nummer 1. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Schritt Nummer 2. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Schritt Nummer 3. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Liebe Freunde, das ist ein Prozess. Hingabe an Christus, von Christus lesen, darin bleiben, Christus noch mehr erkennen und, liebe Freunde, diese Wahrheit, die ich durch das Bleiben im Wort, durch das Lesen im Wort verstanden habe, diese Wahrheit macht uns frei. Sie zeigt, dass all meine Schulden vergeben sind. Das ist seelsorgerlich so wichtig. So mancher, der kaum drüber hinwegkommt, über das eine oder andere seiner Vergangenheit, und dann liest du, dass der Herr Jesus alle Sünden vergibt, dass er die Sünde nicht mehr gedenkt. Ach, das macht doch frei. Und, liebe Freunde, diese Wahrheit macht frei, die ich aus dem Lesen des Wortes Gottes entnehme. Und der Heilige Geist, er tut uns diese Wahrheit in der vollsten Form eben auf. Die Belehrung von Jesus auf dem Weg nach Emmaus zeigt vor allem eines. Auch wenn es menschlich völlig einen anderen Anschein macht, Gott hat alles unter Kontrolle. Du hast es gesagt, Jonathan. Was hast du gesagt? God is in control. Er hat alles unter Kontrolle. Ja, es ist so, dass manches in unserem Leben im Moment keinen Sinn macht, dass vieles schwer zu verstehen ist. Und dennoch ist Gott, der Herr, da, der alles kann, der alles weiß, der alles vermag und alles einmal wohl machen wird. Er hat einen Heilsplan, einen dreifachen Heilsplan. Einen Heilsplan für Israel, einen Heilsplan für die Nationen und einen Heilsplan für die Gemeinde. Ich meine, Norbert, du hast uns diese Folie heute Morgen gezeigt. Wisst ihr, was habe ich dabei gedacht? Das ist Land, 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 höre des Herrn Wort. Dreimal steht Land, Land, Land. Ja, welches Land? Das Land der Juden soll das Wort des Herrn hören. Das Land der Nationen soll das Wort des Herrn hören und das Land der Gemeinde soll das Wort hören. Und er ist der Anfänger und Vollender. Er wird all das, was er verheißen hat, genau präzise so ausführen, wie es geschrieben steht, bis ins letzte Detail. Und wir dürfen wissen, du und ich, wir müssen an dieser Wahrheit festhalten. Er hat einen persönlichen Plan, ganz individuell, mit dir und mir als seinen Kindern. Und den wird er auf die köstlichste Art und Weise ausführen. Seht ihr, es heißt doch in der Offenbarung, dass Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und ich glaube, ein Grund, warum wir dort Tränen haben, wird sein, wieso habe ich nicht mehr vertraut, dass er alles wohl macht? Er hat es ja so vielen Stellen verheißen. Wie gnädig war Gott in jeder Facette meines Lebens, selbst in den tiefsten Tälern. Was sagt der Psalmist? Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ja, ich vermisse dich. Nein, du bist bei mir. Das werden wir mal erkennen droben, wenn wir bei ihm in der Herrlichkeit sind, wie er alles, alles wohlgemacht hat. Einen persönlichen Plan und er macht's recht. Und das sehen wir auch bei den Emmaus-Jüngern. Da heißt es ab Vers 28, und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten. Das Reiseziel war erreicht, aber die Absicht des Herrn war noch nicht erreicht. Und deshalb lesen wir weiter, als ach wieder so köstlich. Und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Seht ihr, Jesus hatte den Heilsplan offenbart. Nun war es Zeit, den Heilsbringer zu offenbaren. Sie sollten sich seiner fürsorgerischen Gegenwart und ihrer innerlichen Abhängigkeit zu ihm bewusst werden. Und seht ihr, genau das geschah. Wie reagieren sie? Vers 29. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Das griechische Wort für nötigen meint wörtlich hier Gewalt anwenden oder kräftigen Druck ausüben. Also, du gehst nicht weg. Ja, man stellt sich das so vor. Nein, Herr, du bleibst hier. Es war so zwischen 17 und 18 Uhr. Der Sonnenaufgang Untergang in Emmaus war zu jener Zeit um 18 Uhr. Es gab ja damals noch keine Umstellung auf Sommerzeit wie heute. Und dann geschieht das Bewegende. Jesus lässt sich darauf ein. Er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Der Herr kommt so gern. Aber er will und muss gebeten sein. Nach der Zubereitung des Abendessens in vertrauter Gemeinschaft geschah dann etwas Eigentümliches, Vers 30. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Selbst für das Brot des Lebens war es normal, für das Brot des Feldes zu danken. Also keiner muss denken, ja, für die kleine Mahlzeit mache ich jetzt kein Tischgebet. Das Brot des Lebens dankt für das Brot des Feldes. Und dann, seltsam, der Gast übernimmt ungefragt die Rolle des Gastgebers. Seht ihr, in der damaligen Kultur war das ein Affront. Das war dem Hausherrn vorbehalten, niemals dem Gast. Und dabei erkannten sie dann den Herrn. War es seine Autorität? War es eine besondere Gebetsformel? Es gibt keinen Hinweis drauf. War es die Stimme? Ja, die hatten sie ja jetzt schon stundenlang vorher gehört. War es die Art, wie er das Brot brach? Wohl kaum. Sie erkannten Jesus nicht in einer heiligen Handlung, sondern als in einem ganz gewöhnlichen Haus, bei einer ganz gewöhnlichen Mahlzeit, ganz gewöhnliches Brot brach. Oh, liebe Geschwister, wir müssen lernen, Jesus in unserem ganz normalen, gewöhnlichen Alltag zu sehen und zu erkennen. Und dafür muss uns ein anderer die Augen öffnen. Vers 31, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Was für ein erhabener, gewaltiger Moment, als Gott ihnen selbst die Augen öffnete und die beiden erkannten, wer sich denn so viel Zeit für sie genommen hatte und mit wem sie gerade eben vertraute Tischgemeinschaft haben durften. Es war der auferstandene Herr Jesus Christus. Eine Begegnung mit dem Herrn hat immer Auswirkungen. Immer. Und das sehen wir schließlich als drittes und letztes. Das ist das letzte Wort von Emmaus. Es ist ein Wort der Begeisterung für Jesus. Vers 32. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Nun machte der ganze Tag endlich Sinn. Und er hinterließ nicht einen gefüllten Kopf, sondern ein erfülltes Herz. Was für ein Tag! Seit der Auferstehung war er jetzt stundenlang bei ihnen, so wie er es zukünftig immer sein wird. Die Auslegung von Gottes Wort hatte sie zutiefst berührt. Das war die große Wende. Es war nicht das leibliche Sehen und innere Empfinden, sondern das Hören auf Gottes Wort. Liebe Freunde, stellt euch die Situation mal vor. Ich meine, heute in einer Zeit, wo man so gerne sehen will, erleben, erfahren, ah, das tut mir gut und so weiter. Nicht das leibliche Sehen, nicht das innere Empfinden, sondern das Hören auf Gottes Wort allein. Nicht die wundersame Begegnung, sondern die Auslegung der Schrift. Das war die Lektion, die sie gelernt haben. Und liebe Freunde, so soll es auch bei uns sein. Ich glaube, der Spurgeon hat mal gesagt, wenn er gestorben ist oder wenn einer von uns stirbt und man dann die Adern hier aufschneidet, dann sollte nicht Blut, sondern Biblos draus fließen. So sollen wir erfüllt sein von dem Wort. Eindrücke, liebe Freunde, Begegnungen und Wunder, sie verblassen und sind so subjektiv. Das geöffnete Wort, es bleibt. Wenn wir das mal ganz praktisch anwenden möchten, wenn du als Christ entmutigt bist und sich dein Leben wie das der Emmaus-Jünger scheinbar anders entwickelt, als dass du es dir erwünscht und erhofft hast, dann nimm es einfach von Jesus an, so wie es ist. Suche Jesus nicht in einzelnen Schriftstellen, die dir gerade passen. Ja, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Halleluja! Und was ist dann im tiefen, dunklen Tal des Todesschattens? Suche ihn im ganzen Wort. Es ist Psalm 119, Vers 160 sagt: Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Teile davon können Lüge sein. Teile davon können in die Irre führen. Selektiv. Das ist tatsächlich so. Die Summe deines Wortes, der gesamte Ratschluss über deinem Leben, ist eben nicht nur die hohe Mauer, die für dich locker rüber. Nein, sind eben auch andere Wege. Und wir haben es heute Morgen gehört, der Regenbogen ist erst sichtbar nach heftigem Wind und Regen, wenn dann die Sonne wieder durchbricht. Hier im Wort finden wir den lebendigen, den auferstandenen Heiland. Und er wird uns wieder aufrichten. Er hat es doch versprochen. Und er wird darüber hinaus uns das Ziel zeigen und unsere Herzen wieder brennen lassen. Und seht ihr, genau das ist bei den Emmaus-Jüngern geschehen. Ihr Feuer im Herzen, ihre Begeisterung für Jesus war so stark, dass sie nun ohne konkreten Auftrag genau wussten, was zu tun war. Ihnen war kein Aufwand zu groß. Diese herrliche, überragende Osterbotschaft ist zu kostbar, um sie für sich selbst zu behalten. Sie muss sofort weitergegeben werden. Und wir sehen, wenn jemand durch die Schrift und in der Schrift und durch die Schrift Christus findet, dann hat er was zu erzählen. Und schließlich führt eine Begegnung mit Jesus immer in die direkte Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Vers 33. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück. Das meinte eigentlich sofort, in höchster Eile. Ich denke, sie haben noch kurzfristig was eingepackt in ihre Taschen und sind dann losgegangen. Ja, das Passafest am 14. Nisan, das trifft immer auf Vollmond, liebe Freunde. Die Nacht war also hell genug, um den stundenlangen Weg wieder hinauf nach Jerusalem, wie wir es am Anfang besprochen haben, zu beleuchten. Das ging tipptopp den Berg hinauf und dort kamen sie vermutlich nach Mitternacht an. Liebe macht Lasten leichter und Entfernungen kürzer. Und was haben sie wohl untereinander besprochen auf dem Rückweg? Das Wort um Mitternacht übrigens dürfen wir ja dann morgen von Nathanael Winkler in der praktisch-prophetischen Abschlussbotschaft hören. Ja, und dann heißt es, und sie kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Und sie sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Was für eine Jubelversammlung. Eigentlich schade, dass die Begebenheit so schroff endet. Wir hätten noch gerne mehr erfahren. Aber seht ihr, seit der Himmelfahrt begleitet uns Jesus nicht mehr persönlich auf der Landstraße. Denn am Pfingsten sandte er eben den neuen Beistand, den Heiligen Geist, der bleibend in den Seinen wohnt und uns auf dem Weg wunderbar in aller Wahrheit leitet. Und auf diese Weise wird die Straße des Sonnenuntergangs zur Straße der Morgendämmerung. Ich komme zum Schluss. Bist du vielleicht auch gerade auf deiner Straße nach Emmaus? Enttäuscht, verzweifelt, ohne Hoffnung und du fragst dich vielleicht insgeheim, wie soll das weitergehen? Unser Text aus Lukas Kapitel 24 lehrt uns ganz klar, Erfreuung, Erfrischung und Erfüllung kommen allein aus dem Worte Gottes. Deshalb lies täglich in deiner Bibel. Lass Gott durch sie zu deinem Herzen sprechen und so wirst du auch dieselbe Erfahrung machen wie die Emmaus-Jünger. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und wenn du noch nicht sein Kind bist, dann bitte Jesus inständig, wie die Emmaus-Jünger, in dein Haus zu kommen. Öffne ihm dein Herz, gib ihm dein Herz. Durchs Bibellesen wirst du dann erfahren, wer er ist und wie er wirkt. Und du kannst dann mit allen Wahrhaftigen, Wiedergeborenen mit einstimmen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. O Land, 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 höre des Herrn Wort. Amen. Amen. Wir dürfen noch ein Lied hören.